ARD.
Die israelische Regierung weiter so zu unterstützen, während Gaza ausgehungert wird und Auffanglager für hunderttausende Menschen geplant werden, das habe mit deutscher Staatsräson rein gar nichts zu tun.
Ja, das war ein Zitat aus dem offenen Brief von hunderten Kulturschaffenden an Bundeskanzler Merz. Jetzt haben sich viele weitere Unterzeichner den Forderungen angeschlossen.
Es gab offenbar einen weiteren fatalen Zwischenfall beim Verteilen von Hilfsgütern im Gazastreifen.
Viele Palästinenser verlieren durch israelischen Siedlungsbau im Westjordanland ihr Zuhause. Unser Korrespondent hat vor Ort Eindrücke gesammelt.
Und der US-Sondergesandte Witkoff hat sich in Moskau wieder mit Kreml-Chef Putin getroffen. Dabei dürfte es auch um das Ultimatum von US-Präsident Trump gegangen sein. Hallo, ich bin Pascal Küpper.
Und ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Mittwoch, dem 6. August um 16.30 Uhr. Es gibt ja einen offenen Brief von Kulturschaffenden an Bundeskanzler Merz und sie fordern darin wegen der katastrophalen Lage im Gazastreifen mehr Druck auf die israelische Regierung. Und jetzt hat sich die Liste der Unterzeichner vergrößert.
Genau, etwa 160 weitere Kulturschaffende haben sich angeschlossen. Die Liste liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Und ja, wer da genau unterschrieben hat, das haben wir Markus Sambale in Berlin gefragt.
Es ist eine ganze Reihe bekannter Namen dazugekommen. Neu unterschrieben haben Musiker und Musikerinnen wie Nina Chuba und Clüso, der Regisseur Fatih Akin, Yvonne Katterfeld, die Sängerin und Schauspielerin. Letzte Woche hatten ja schon Musiker wie Shi Agu und Max Giesinger unterschrieben, Joko und Klaas, die Moderatoren, Comedians wie Teddy Tecklebrand und Caroline Kebekus, aber auch Schauspielerinnen wie Jessica Schwarz und Christiane Paul. Und sie alle unterstützen den Appell mit dem Titel »Lassen Sie Gaza nicht sterben, Herr Merz«.
Was die Kulturschaffenden konkret fordern, dazu weiter Markus Sambale.
Sie fordern, dass die Bundesregierung mehr Druck macht auf die israelische Regierung, damit die mehr Hilfe in den Gazastreifen lässt, damit es einen Waffenstillstand gibt. Insgesamt, damit sich was ändert an der katastrophalen Lage der Menschen in Gaza. Konkret verlangen die, die den Brief unterschrieben haben, deutsche Waffenexporte nach Israel zu stoppen und Handelserleichterungen der EU mit Israel auszusetzen. Die Unterzeichner und Unterzeichnerinnen des Appells, die verurteilen auch den Terror der Hamas ausdrücklich, zeigen sich entsetzt über das zuletzt aufgetauchte Video der israelischen Geisel.
Und zum Schluss die Frage an Markus Sambale, wie die Unterzeichner des Briefes denn eigentlich argumentieren.
Die, die den Brief unterschrieben haben, sagen, kein Verbrechen kann Legitimation sein, Millionen von unschuldigen Menschen auf brutalste Weise kollektiv zu bestrafen. Und Richtung Bundesregierung heißt es in dem Appell, die israelische Regierung weiter so zu unterstützen, während Gaza ausgehungert wird und Auffanglager für hunderttausende Menschen geplant werden, das habe mit deutscher Staatsräson rein gar nichts zu tun. In dem Appell heißt es dann auch, Kanzler Merz sei wohl einer der wenigen, der Israel dazu bewegen kann, doch noch den Kurs zu ändern. Und dann schließt der Brief der Kulturschaffenden mit der Frage an den Kanzler, haben Sie den Mut dazu?
Es wurde ja gerade schon thematisiert, viele Menschen in Gaza haben kaum etwas zu essen. Und tragischerweise werden, so sagen es die Vereinten Nationen, die meisten Lkw mit Hilfsgütern im Gazastreifen geplündert, bevor sie überhaupt ihr Ziel erreichen. Und zwar nicht nur von Bewaffneten, auch von hungrigen Zivilisten. Und jetzt gab es anscheinend einen weiteren fatalen Zwischenfall.
Das berichtet die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Demnach sind mindestens 20 Menschen getötet worden, als ein Lkw mit Hilfsgütern auf eine Menge gestürzt ist. Ob das ein Unfall war oder ob möglicherweise Hilfesuchende den Laster umgestürzt haben, das ist bisher unklar. Laut Bericht hatten sich jedenfalls zu dem Zeitpunkt viele hungernde Zivilisten versammelt und angeblich wurde der Laster von der israelischen Armee auf eine unsichere Route gezwungen. Allerdings lässt sich das Ganze nicht unabhängig überprüfen.
Ja, ein großes Thema bleibt währenddessen die Frage, ob eine Zwei-Staaten-Lösung Frieden im Nahen Osten bringen kann. Die Bundesregierung glaubt zwar weiter daran, erklärtes Ziel der israelischen Regierung ist es aber, einen palästinensischen Staat zu verhindern. Deshalb auch der fortwährende Siedlungsbau im Westjordanland, oder?
Genau, es geht da auf jeden Fall nicht nur einfach um Wohnraum. Es geht, so kann man sagen, um knallharte Geopolitik. Ein zusammenhängendes Staatsgebiet, das soll ja mehr oder weniger unmöglich werden. Besonders im Fokus steht da gerade das geplante Projekt E1 im Osten von Jerusalem. Damit würde das Westjordanland de facto in zwei Teile getrennt. Heute sollen die Pläne dafür noch mal konkreter werden. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hat sich vor Ort ein Bild davon gemacht, wie schon jetzt der Raum für Palästinenser insgesamt kleiner wird.
Wer im von Israel besetzten Westjordanland unterwegs ist, stößt überall auf Bauarbeiten. Jüdische Siedlungen werden ausgebaut, Straßen, die zu ihnen führen, und neue Checkpoints. Für Israelis ist es auf den neuen Straßen leicht, sich fortzubewegen. In palästinensische Ortschaften zu kommen, ist dagegen oft schwer und mit vielen Umwegen verbunden. Und nun soll ein großes Siedlungsprojekt beginnen, das schon viele Jahre geplant wird. Hinter dem etwas kryptischen Namen E1 versteckt sich knallharte Geopolitik, sagt Aviv Tatarski, der für die Menschenrechtsorganisation Ir Amim arbeitet.
E1
ist ein sehr großes, offenes Gebiet zwischen Ostjerusalem und der Siedlung Ma'ale Adumim im Zentrum des Westjordanlands. Und seit Jahrzehnten plant Israel dort, eine riesige Siedlung zu errichten, um die faktische Annexion voranzutreiben und die Möglichkeit eines palästinensischen Staates zunichte zu machen. Israel wurde bisher daran gehindert, doch nun scheint der Plan endgültig genehmigt zu werden. Bei dem, was jetzt in der Knesset, dem israelischen Parlament, beschlossen werden soll, geht es vordergründig um rund 3.500 neue Wohnungen und um den Ausbau der Grenzanlage, die israelische und palästinensische Gebiete trennt. Doch die Lage von E1 ist strategisch, das kann man sehen, wenn man mit Mohammed Matar aus Al-Zariya unterwegs ist. Er zeigt über Hügel, die noch leer sind. Das E1-Projekt erstreckt sich vom Nationalpark und beginnt am Ölberg, wo sich die Hebrew University und das Hadassah-Krankenhaus befinden. Dieser ganze leere Korridor hinter Itzayim führt runter bis nach Mitzpe Jericho. Das ist ein Gebiet, in dem alle Siedlungen von Ost-Jerusalem bis zum Toten Meer verbunden werden und Palästinenser ferngehalten werden. Das Westjordanland wird in zwei Teile geteilt und es entsteht eine Situation, in der die Zwei-Staaten-Lösung scheitert. Denn darum geht es für ihn eigentlich. Wird das Projekt Wirklichkeit, wird das Gebiet, auf dem eigentlich mal ein palästinensischer Staat entstehen sollte, zerteilt. Es gäbe dann kein wirklich zusammenhängendes Staatsgebiet mehr. Und das steht in krassem Kontrast zu den symbolischen Schritten vieler Länder, die auch in diesen Wochen einen palästinensischen Staat anerkannt haben. Menschenrechtsorganisationen wie Ir Amim sprechen davon, dass die Annexion des Westjordanlandes durch Israel bereits in vollem Gange ist. Und viele israelische Politiker sprechen inzwischen nicht mehr von umstrittenen Gebieten, sondern nennen die Dinge beim Namen. Beispielsweise Israels Finanzminister Bezalel Smotrich, der von israelischer Souveränität im Westjordanland spricht, aber Annexion meint. Er sagte vor wenigen Tagen in der Knesset: Wir sind bereit, das hier und jetzt zu machen. Davon geht die Welt nicht unter und wir werden stärker politisch, was die Sicherheit angeht, den zionistischen Weg, die Siedlungen, die Zivilgesellschaft und die Demokratie. Alle, die Armee, das Verteidigungsministerium und die restliche Verwaltung sind bereit und warten auf Ihre Anweisung, Herr Premierminister, machen Sie das. Für Palästinenser hier ist das Leben wegen der israelischen Baumaßnahmen schon jetzt beschwerlich, beschreibt Mohammed Matar. Würde das E1-Projekt gebaut, wird es noch schlimmer. Doch auch heute schon gibt es große Einschränkungen durch Bauarbeiten, die das Ziel haben, die Räume für Palästinenser zu verengen. Wenn das E1-Projekt gebaut wird, wird es hart für 10.000 bis 11.000 Menschen, die auf dem Land in Beduinengemeinschaften leben. Sie müssen entweder weichen oder leben künftig in isolierten Enklaven, eingeschlossen von einer hohen Mauer. Diesen Plan gibt es schon seit den 1990er Jahren. So strategisch wichtig ist das Projekt eines Siedlungsgebietes zwischen Jerusalem und dem Toten Meer. Bisher konnte auch internationaler Protest den Plan verhindern, sagt Aviv Tatarski von Ir Amim. Alles ist möglich, wenn politischer Wille und politische Macht vorhanden sind. Derzeit ist Israel die stärkere Partei und kann den Palästinensern daher die Fortsetzung von Apartheid und Völkermord diktieren. Israels Macht beruht zu einem großen Teil auf der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft und von Ländern wie Deutschland. Und wenn es der deutschen Regierung mit der Unterstützung eines palästinensischen Staates ernst ist, muss sie die israelische Regierung dafür zur Verantwortung ziehen, dass sie diesen Staat untergräbt und unmöglich macht.
Es gibt was Neues im Krieg in der Ukraine, wobei richtig neu ist es eigentlich auch nicht. Der US-Sondergesandte Witkoff hat sich heute in Moskau nämlich bereits zum 5. Mal mit Kreml-Chef Putin getroffen. Übermorgen läuft ja eine Frist aus, die US-Präsident Trump gesetzt hat. Bis dahin soll nämlich Russland den Krieg in der Ukraine beenden, sonst droht er mit Strafmaßnahmen. Und wie liefen die Gespräche denn?
Naja, eigentlich wissen wir nur, dass wir noch nicht allzu viel darüber wissen. Die beiden sollen so ungefähr 3 Stunden lang miteinander gesprochen haben. Das melden russische Medien. Allerdings ist weder etwas über Inhalte noch über mögliche Ergebnisse bekannt geworden. Putins Berater hat bisher nur von einem, Zitat, konstruktiven Treffen gesprochen und er hat angekündigt, dass dann mehr mitgeteilt wird, sobald auch Trump informiert worden ist. Mit ziemlicher Sicherheit können wir dann also im Podcast morgen mehr über die Gespräche sagen.
Wenn wir auf die Kampfhandlungen blicken, dann fällt heute besonders ein russischer Bombenangriff im Süden der Ukraine ins Gewicht. Dort nämlich soll ein Ferienlager in der Nähe von Saporischschja getroffen worden sein. Was wissen wir dazu?
Also bisher melden die Behörden mindestens 2 Tote, außerdem 12 Verletzte und darunter sollen sich auch Kinder befinden. Unter anderem seien 9 kleine Ferienhütten beschädigt worden. Mehr ist aber bisher nicht bekannt. Der ukrainische Präsident Zelensky hat den Angriff als pure Grausamkeit bezeichnet und auch gesagt, dass das Ganze militärisch sinnlos sei.
Und lass uns nun zum Abschluss noch auf einen ganz traurigen Jahrestag schauen. Vor 80 Jahren nämlich haben die USA die erste Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima abgeworfen. 3 Tage später eine weitere auf Nagasaki. Mehr als 200.000 Menschen starben dadurch unmittelbar oder in den Monaten und Jahren danach. Und heute ist das Thema gefühlt ja wieder aktueller denn je.
So kann man das auf jeden Fall sagen. Das Wettrüsten des Kalten Krieges, das ist zwar Geschichte, aber es wird trotzdem wieder verstärkt über Atomwaffen diskutiert. Auch wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Das Friedensforschungsinstitut SIPRI hat ja vor kurzem erst gewarnt, dass ein gefährliches neues nukleares Wettrüsten entsteht. Wo steht denn Deutschland in diesem ganzen Komplex? Das ordnet Oliver Neuroth in Berlin für uns ein.
Auch wenn Deutschland selbst keine Atomwaffen besitzt, seine Rolle bei dem Thema ist aus historischen Gründen entscheidend. Wegen der Lage mitten in Europa, erklärt Raphael Loss vom Think Tank European Council on Foreign Relations.
Natürlich, Deutschland als Frontstaat während des Kalten Krieges war in einer zentralen geografischen und geostrategischen Lage in Westeuropa. Und folglich waren in Westdeutschland die Mehrzahl der amerikanischen Nuklearwaffen stationiert, die dann nach Ende des Kalten Krieges zum allergrößten Teil abgezogen wurden.
Etwa 20 US-amerikanische Atomsprengköpfe sind aber in Deutschland geblieben. Sie sollen auf dem Flugplatz Büchel in der Eifel lagern. Dort sind auch Tornado-Kampfjets der Bundeswehr stationiert. Sie haben bis heute die Aufgabe, diese Atomwaffen im Fall der Fälle ins Ziel zu bringen. Das ist Teil der sogenannten nuklearen Teilhabe. NATO-Staaten, die keine eigenen Atombomben besitzen, greifen auf Nuklearwaffen der USA zurück. Wobei der US-Präsident entscheidet, ob sie wirklich zum Einsatz kommen. Genau hier könnte ein Problem liegen, sagt Militärexperte Loss.
Aus dem Grund, dass natürlich mit Donald Trump im Weißen Haus und seinen Äußerungen in der Vergangenheit, die mal positiver, mal negativer, eher grundsätzlich negativ gegenüber der NATO waren, eine Notwendigkeit sieht, dass man komplementär zu den amerikanischen Sicherheitsgarantien gegenüber den NATO-Alliierten eine europäische Dimension mit einzieht.
Hier könnten Frankreich und Großbritannien eine wichtige Rolle spielen. Beide Staaten besitzen eigene Atomwaffen. Die Regierungen in Paris und London haben vor kurzem erst vereinbart, bei dem Thema enger zusammenzuarbeiten. Sie denken etwa über gemeinsame Militärübungen und Patrouillen von Atom-U-Booten nach. Als Zeichen der Stärke Europas an Russland. Roderich Kiesewetter, Verteidigungspolitiker der CDU, begrüßt das im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio.
Es ist sehr klug, dass sich Großbritannien und Frankreich nicht nur militärisch, sondern auch in der nuklearen Frage enger vernetzen, weil es unklar ist, ob die Amerikaner weiterhin berechenbar und verlässlich den Schutzschirm für Europa garantieren. Und wir Deutschen können nur ein Interesse daran haben, dass sich hier Frankreich und Großbritannien eng abstimmen.
Bundeskanzler Friedrich Merz kann sich vorstellen, dass Deutschland und Frankreich untereinander über Sicherheitsgarantien verhandeln. Mit dem Ziel, dass die französischen Atomwaffen Deutschland in Zukunft mitschützen. Merz sagte im Juli in der Talkshow von Sandra Maischberger.
Das ist eine Diskussion, die auch Macron jetzt noch mal aufgegriffen hat. Übrigens auch bei meinem vorletzten Besuch in Paris haben wir über dieses Thema gesprochen. Und ich habe ihm gesagt, ich habe ein Interesse daran, dass wir über diese strategischen Fragen, die Deutschland und Frankreich gemeinsam betreffen, hier auch miteinander reden.
Unionsfraktionschef Jens Spahn hat sich kürzlich in einem Zeitungsinterview dafür ausgesprochen, dass Deutschland eine Führungsrolle bei einem europäischen Atomwaffenschild übernehmen sollte. Die Reaktion des Kanzlers, das sei allenfalls in sehr, sehr langer Perspektive möglich. Dafür müssten unter anderem 2 Verträge geändert werden. Zum einen der internationale Atomwaffensperrvertrag, den Deutschland unterschrieben hat. Zum anderen der 2+4-Vertrag aus der Zeit der Wiedervereinigung. Er sieht vor, dass Deutschland keinen Zugriff auf Massenvernichtungswaffen haben darf. Für Militärexperte Raphael Loss sprechen zudem außenpolitische Gründe gegen deutsche Atomwaffen.
Wir würden das unsere unmittelbaren europäischen Nachbarn finden, wenn sich Deutschland nuklear bewaffnen würde. Auch wenn man Versicherungen sicherlich anstellen würde, dass dies zum Nutzen der NATO insgesamt passieren würde. Aber sicherlich gäbe es dann doch erhebliche Zweifel.
Dazu kommt, seitdem Deutschland sich von der Atomkraft als Energiequelle verabschiedet hat, wäre es auch technisch aufwendig, ein Programm zu starten, um nukleare Waffen zu bauen. Beobachter sagen, dass europäische Regierungen hinter verschlossenen Türen über die Frage beraten, wie ein gemeinsamer nuklearer Schutzschirm in Zukunft aussehen könnte, um Russland mehr Abschreckung zu bieten. Doch der Weg dahin dürfte lang sein. Nur wenige europäische Staaten sind im Moment etwa dazu bereit, Kompetenzen ihrer nationalen Armeen abzugeben und auf europäischer Ebene zu bündeln.
Soweit Oliver Neuroth aus Berlin. Und das war Krieg und Terror. Ich bin Michael Hafke. Bei mir im Studio war Pascal Küpper aus der Nachrichtenredaktion.